Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer, ich heiße Sie willkommen. Die USA sind uns ja häufig in vielem voraus. Das gilt auch für die Schlachthofkrise. Weil sich die Fleischverarbeiter auch dort als Hotspots von Coronavirus-Infektionen erwiesen, mussten in den USA bereits im April zahlreiche Unternehmen schließen. Dieser Krise folgt nun eine andere. In den US-Ställen stauen sich die Schweine. Jetzt wird notgeschlachtet und entsorgt. Die weiteren Themen. Wegen Corona fallen jetzt vor Ort Erörterungstermine, bei denen Bürger ihre Bedenken gegen Windparks, Megaställe oder andere Industrieanlage vorbringen können, aus und werden durch Online-Anhörungen ersetzt. Erschwert das die Bürgerbeteiligung in Deutschland? Das kläre ich mit Juliane Dickel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Wann, wie, wo kommt vielleicht doch der Nutri-Score für alle? Die EU ringt erneut um eine einheitliche Nährwertkennzeichnung auf Lebensmitteln. Wir nehmen sie mit zur Fichtenspitzenernte. Diese ergeben einen einmaligen Sirup. Und falls Sie verwirrt sind von Begriffen wie HDMI, USB-2, USB-C und so fort, hören Sie sich unseren Verbrauchertipp an. Der erklärt, welcher Anschluss dient für was. Es nimmt kein Ende. Am Sonntag musste ein weiterer deutscher Schlachthof, diesmal im Landkreis Osnabrück, seinen Betrieb aussetzen, nachdem Tests ergeben hatten, dass 92 Mitarbeiter infiziert sind. Zuvor waren bereits Fleischverarbeiter in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Schleswig-Holstein von Schließungen betroffen. Bundeskanzlerin Merkel und ihre Minister haben die für heute geplanten Beratungen über die Coronavirus-Ausbrüche auf Mittwoch verschoben. Arbeitsminister Hubertus Heil fordert härtere Auflagen, um die Arbeitsbedingungen in den Schlachthöfen auch für ausländische Werkvertragsarbeiter den normalen Standards anzupassen. In den USA ist US-Präsident Donald Trump den umgekehrten Weg gegangen. Er hat einfach die Wiedereröffnung der Schlachtbetriebe verfügt, ohne Änderungen bei den Arbeitsbedingungen. Denn in den Ställen stauen sich mittlerweile die Schweine. Farmer, eine wichtige Wählergruppe für Trump, stehen vor dem Ruin. Die Lösung? Massenhaft notschlachten und entsorgen. Aus New York, Heike Wipperfürth.
Pro Monat werden in den USA normalerweise rund 15 Millionen Schweine geschlachtet, zerteilt, verpackt und in den Verkauf geleitet. Das entspricht 500.000 Schweinen pro Tag. Doch die Coronavirus-Pandemie hat die Arbeitsabläufe in den US-Fleischverarbeitungsfabriken ab Mitte April empfindlich gestört. Das wiederum führe zu dramatischem Platzmangel in der durchgetakteten industriellen Schweinemast, konstatiert der Agrarökonom Jason Lusk von der Purdue-Universität in Indiana. Es wurden nur 200.000 statt 500.000 Schweine geschlachtet. Das ist ein großes Problem, denn die Plätze in den Mastställen werden dringend für die Ferkel der Säue gebraucht, die vor Ausbruch der Pandemie befruchtet wurden. Der Auslöser? Weil sich über 10.000 Arbeitskräfte mit dem Coronavirus infiziert hatten und 30 daran starben, wurden viele Schlachthöfe von Fleischkonzernen wie Smithfield Foods, JBS und Tyson Foods geschlossen. Eine Kapazitätsverringerung von 40%. Mittlerweile hat US-Präsident Trump die Schlachthöfe per Dekret wieder zur Öffnung verpflichtet. Aber die 60.000 US-amerikanischen Schweinezüchter stehen trotzdem vor schwierigen Entscheidungen, sagt Steve Meyer, ein Ökonom bei der Agrarunternehmensberatung Kearns & Associates in Iowa. Insgesamt 2,2 Millionen Schweine wurden bis jetzt nicht geschlachtet und es werden immer mehr. Viele müssen jetzt notgeschlachtet und entsorgt werden. Für die Züchter, die $150 in jedes Schwein investiert haben, ist das auch ein finanzielles Problem. Um ihnen zu helfen, hat der JBS-Konzern einen geschlossenen Schlachthof in Minnesota in eine Art Sterbehilfefabrik umgewandelt. 13.000 Schweine können hier täglich getötet werden. Für die Farmer ist dies kostenlos. Sie zahlen lediglich die Entsorgung der Tierkörper auf einer Mülldeponie. Das kommt immer noch billiger, als die Tiere weiter im Stall zu halten. Auch die US-Regierung hat ein Zentrum eingerichtet, das verzweifelten Züchtern hilft, Abnehmer für ihre Schweine zu suchen oder sie zu töten. Steve Meyer: Die meisten Schweine werden mit Bolzenschussgewehren betäubt, damit sie schmerzunempfindlich werden. Während die Züchter versuchen, ihre Tiere so schnell wie möglich loszuwerden, geht das Fleischangebot in den Supermärkten zurück. Deshalb rationieren Großhandelsketten wie Kroger und Costco mittlerweile den Verkauf von Rind- und Schweinefleisch. Steve Meyer rechnet nicht mit einem landesweiten Ausfall der Fleischversorgung, aber in 2021 und 2022 werden US-Verbraucher wohl mehr Geld für Fleisch auf den Tisch legen müssen. Nach Trumps Dekret nahmen Mitte Mai fast alle Schlachthöfe wieder ihren Betrieb auf. Die Auslastung der Branche hat sich auf 76% erhöht. Für Garrett Grady Lovelace, Professorin für Landwirtschaftspolitik an der American Universität in Washington, ist das jedoch ein Schritt in die falsche Richtung. Durch das Dekret hat Trump vermieden, dass die US-Bundesstaaten strengere Regeln zum Schutz der Arbeitskräfte erlassen. Im Dekret steht, dass es Richtlinien für Schutzkleidung und Masken gibt, aber nur, wenn das möglich und zumutbar ist. Der Agrarökonom Jason Lusk erwartet, dass die Coronavirus-Pandemie den Auftakt zu einer neuen Konzentrationswelle in den Branchen Tiermast und Fleischverarbeitung bildet. Just zu der Zeit, in der so viele Schweinezüchter kurz vor der Insolvenz stehen, könnten ihre Betriebe von Rivalen oder Fleischverarbeitern übernommen werden. Und, sagt Jason Lusk, wir müssen die Abläufe in den Schlachthöfen automatisieren, um uns aus der Abhängigkeit von Arbeitskräften zu befreien. Anders als Autos oder Elektrogeräte haben Tiere keine Standardgrößen. Das bedeutet aber nicht, dass hier Fortschritt nicht möglich wäre. Über Modernisierungsbedarf bei Tierwohl oder Arbeitnehmerrechten spricht er nicht.
Heike Wipper führt über Schweinenotschlachtungen in den USA. Planungssicherstellungsgesetz. Das klingt abschreckend, aber Sie sollten jetzt bitte nicht abschalten, denn dieses Gesetz betrifft uns alle. Es regelt nämlich die Bürgerbeteiligung, wenn zum Beispiel ein Windpark, eine große Industrieanlage, ein Atomkraftwerk, ein Braunkohlerevier oder auch ein großer Schweinemastbetrieb neben Ihrer Haustür geplant ist. Am Freitag hat der Bundesrat, also die Länderkammer, eine Änderung dieses Gesetzes abgesegnet. Wegen der Ansteckungsgefahr durch Corona soll die Bürgerbeteiligung vorerst online erfolgen, also via Internet. Am Telefon bin ich verbunden mit Juliane Dickel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, BUND. Frau Dickel, am Wochenende haben ja hier viele Bürger gegen Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie demonstriert. Wird jetzt mit den abgesagten Erörterungsterminen an einem weiteren Bürgerrecht gesägt?
Ich würde das gar nicht so gleichsetzen, denn natürlich ist es immer wichtig, das tun wir in diesem Fall auch, auf Einschränkungen der Grundrechte hinzuweisen. Allerdings sind natürlich die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie wissenschaftlich belegt, sinnvoll und retten Leben. Insofern würde ich es nicht gleichsetzen. Die Corona-Beschränkungen sind temporär ein wichtiges Mittel. Die Einschränkungen von Rechten im Zuge von Erörterungsterminen ist aus unserer Sicht in dem Maße nicht notwendig.
Sagen Sie mal ganz, ganz kurz, wie funktioniert so ein Erörterungstermin?
Also bei einem Erörterungstermin werden öffentliche Projekte genau erläutert, wichtige Informationen ergänzt und Fehler korrigiert. Sie haben ja schon die Fülle von Projekten angesprochen.
Man trifft sich da in der Bürgerhalle oder auf dem Feld, wo der Windpark entstehen soll?
Genau, also vorher ist es so, die Unterlagen liegen öffentlich aus. Man kann Einwendungen schreiben und nur diejenigen, die Einwände eingelegt haben, werden zum Erörterungstermin geladen. So ein Erörterungstermin dauert in etwa 3 Tage mit bis zu 50 Teilnehmenden. Wer eingewendet hat, nimmt selbst teil und kann noch Rechts- und Sachbeistände mitbringen. Mhm. Und auch nur diejenigen, die Einwände abgegeben haben und beim Erörterungstermin waren, können auch hinterher gegen das Projekt klagen.
Und wie soll das jetzt online funktionieren? Sie sagten, eigentlich sei so eine Einschränkung nicht nötig.
Genau, also online ist es jetzt so, die Unterlagen, die vorher öffentlich auslagen, sollen jetzt auch generell online zur Verfügung stehen. Das ist erstmal nicht zu kritisieren, sondern durchaus sinnvoll. Das Problem ist aber, dass das Gesetz anregt, dass Behörden auf alle freiwilligen Erörterungstermine generell verzichten und alle Verpflichtenden in Online-Konsultationen verwandelt werden. Und Konsultation bedeutet erstmal, man kann online zu bestimmten Punkten Kommentare schriftlich abgeben, aber einen direkten Austausch gibt es gar nicht mehr.
Die Rolle des Moderators ist ja wichtig. Kann der sich online, kann der diese Rolle ausfüllen?
Genau, das ist dann, es gibt noch die Möglichkeit, ich nehme an, das liegt dann im Ermessen der Behörde, aber anstatt der Online-Konsultation eine Videokonferenz oder Telefonkonferenz anzusetzen. Und da ist dann natürlich auch, spielt der Moderator oder die Moderatorin eine wichtige Rolle. Ob das dann wirklich gut gemanagt werden kann, kommt auf die Konferenz drauf an. Also wenn alles ruhig verläuft, will ich das dem Moderator oder der Moderatorin gar nicht absprechen. Die Frage ist natürlich, was ist, wenn es eine sehr aufgeladene Stimmung ist mit Zwischenrufen, wie geht man in solchen Konferenzen damit um? Da gibt es natürlich auch eine gewisse Macht, die dann beim Moderator liegt in der Abschaltfunktion. Aber das ist Spekulation, das müsste man in der Praxis sehen.
Mhm. Wie lange wird diese Beschränkung dauern? Sie haben gesagt, es wird zeitlich begrenzt.
Genau, also man muss dazu sagen, es ist quasi ein Kann-Gesetz, kein Muss-Gesetz. Ob es wirklich angewendet wird, liegt im Ermessen oder muss die Behörde selbst entscheiden. Sie hat jetzt nur die Möglichkeit, auf die Covid-19-Beschränkungen heranzuziehen, um das Verfahren kontaktfreier zu machen. Terminiert ist das Gesetz erstmal auf März 2021, also bis nächstes Jahr, wobei Verfahren, die in diesem Zeitraum schon angestoßen wurden, in diesem Rahmen dann weiterlaufen können, bis 25, dann müssten alle abgeschlossen sein.
Und was würden Sie sich wünschen?
Also wir sind der Meinung, dass es in dieser Form nicht notwendig ist. Also wie gesagt, Erörterungstermine leben vom Austausch mit den Behörden, die dadurch ganz wichtige Informationen bekommen, was es für Probleme gibt, aber natürlich auch umgekehrt Projekte besser vermitteln können, aber auch dem Austausch der Betroffenen, also Bürger, Bürgerinnen, Kommunen, Verbände untereinander. Und wir sind der Meinung, dass solche Erörterungstermine, das sind wie gesagt bis zu 50 Teilnehmende, in der Regel weiter stattfinden sollen könnten, eben unter Einhaltung der Abstandsregelungen. Natürlich immer mit Blick darauf, dass die Teilnehmenden geschützt sind, und so eine Online-Videokonferenz beispielsweise, nur ganz kurz, das kann noch ein ergänzendes Mittel sein für Risikopatienten.
Ich danke Juliane Dickel vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland zur Bürgerbeteiligung, die jetzt erstmal übers Internet stattfinden muss. Wer im Supermarkt ein bisschen sucht, kann ihn auf ein paar Fertiggerichten bereits entdecken. Den Nutri-Score, ein Siegel, eine Kennzeichnung in den Apfelfarben Grün, Orange und Rot vorne auf der Packung. Daran soll man den Nährwert erkennen. Das System ist bisher freiwillig. Allerdings, Verbraucherschützer fordern seit Langem, der Nutri-Score müsse europaweit zur Pflicht werden. Dafür müsste aber geltendes EU-Recht neu geschrieben werden. Das ist gar nicht so einfach, könnte aber vielleicht in Brüssel jetzt Bewegung in die Sache kommen. Mirjam Stöckel weiß mehr.
Heute wird die 5-stufige Farbskala von dunkelgrün bis dunkelrot in einem halben Dutzend EU-Staaten verwendet. Eine Nutri-Score-Pflicht in ganz Europa? Dafür müsste die EU-Kommission eine entsprechende neue Regelung vorschlagen. Genau das wollte die EU-Bürgerinitiative Pro Nutri-Score erreichen. Nur, statt 1 Million Unterschriften bekamen ihre Initiatoren, Verbraucherschutzorganisationen aus 7 Staaten, gerade mal gut 110.000 Stimmen zusammen. Warum, erklärt Emma Calvert vom Europäischen Verbraucherschutzdachverband BÖK in Brüssel. In den Ländern, in denen Verbraucher mit dem Nutri-Score vertraut sind, gab es viel Unterstützung für die Bürgerinitiative. In Ländern, wo das Label noch nicht so bekannt war, war es aber ziemlich schwierig, Unterstützer zu finden. Ende April schmiedeten die Verbraucherschützer von BÖK dann eine ungewöhnliche Allianz aus Nutri-Score-Befürwortern und schrieben einen Brief direkt an die EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides. Emma Calvert. Da waren Wissenschaftler aus Frankreich, Spanien, Bulgarien und den Niederlanden dabei. Und interessanterweise auch Danone und Nestlé, 2 internationale Firmen, die den Nutri-Score in Europa jetzt unterstützen. Das ist fantastisch und eine ganz andere Situation als vor 10 Jahren. Damals war die Lebensmittelindustrie noch geschlossen gegen ein Farbkennzeichnungssystem vorn auf Verpackungen. Dass die Nutri-Score-Verfechter ausgerechnet jetzt den politischen Druck erhöhen, ist kein Zufall. Am 20. Mai stellt die EU-Kommission ihre Strategie vom Hof auf den Tisch vor. Dieses Grundsatzpapier soll die Lebensmittelproduktion in der EU künftig nachhaltiger machen.
Also es ist noch kein fertiges Gesetz, das kommt, aber auf Pfälzisch würde man sagen, da werden die Pflöcke eingerammt. Und deshalb ist es wichtig, dass auch entsprechend da schon die Weichen richtig gestellt werden.
Erläutert Christine Schneider, Europaparlamentarierin der CDU. Die Strategie will etwa den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Antibiotika in der Lebensmittelproduktion verringern und außerdem Verbraucher besser informieren. So sagte EU-Kommissarin Stella Kyriakides kürzlich in einer Videokonferenz mit den Abgeordneten. Die Lebensmittelkennzeichnung ist ein sehr wichtiger Teil unserer Strategie. Wir werden uns für ein einheitliches Kennzeichnungssystem in ganz Europa aussprechen, aber die Art des Labels nicht vorgeben. Sprich, die EU-Kommission wird sich am 20. Mai nicht ausdrücklich auf den Nutri-Score festlegen, auch wenn viele Ärzte, Ernährungswissenschaftler und andere Experten ihn für am besten geeignet halten, um gesunde und weniger gesunde Produkte einfach zu kennzeichnen. Ob das neue Label verpflichtend sein soll, ließ Kommissarin Kyriakides noch offen. Das EU-Parlament würde über neue Kennzeichnungsregeln mitentscheiden. Die Grünen sind besonders begeisterte Nutri-Score-Verfechter, aber auch von den Konservativen, der größten Fraktion, könnte Unterstützung kommen. Christine Schneider von der CDU.
Ich persönlich sage, wir müssen ein paar Algorithmen noch verändern und dann wäre er wahrscheinlich das Instrument, mit dem wir am einfachsten eine übersichtliche Kennzeichnung hinbekommen. Aber wichtig ist, dass wir das System noch ein Stück weit anpassen.
Und zwar so, dass auch Abgeordnete etwa aus Italien mitziehen. Die nämlich finden, die derzeitige Berechnungsformel hinter dem Nutri-Score bewertet ihre Landesspezialitäten wie Olivenöl und Parmesankäse zu schlecht. Da zeichnen sich also schon jetzt Diskussionen ab. Die neue Strategie der EU-Kommission wird aller Voraussicht nach einer europaweiten Farbkennzeichnung für Lebensmittel den Weg bereiten, aber womöglich dann doch nicht dem Original Nutri-Score, wie er heute im Supermarkt zu finden ist.
Miriam Stöckel über das Konzept Nutri-Score zur Lebensmittelkennzeichnung. Mitten im Wald in Alpsfelde südlich von Lübeck im Herzogtum Lauenburg steht momentan die Fichtenspitzenernte an. Daraus wird dann Sirup hergestellt. Linda Ebner hat mitgepflückt.
Am Wegesrand, mitten im Wald, stehen weiße 10-Liter-Eimer und warten darauf, zum Einsatz zu kommen. Einen davon schnürt sich Jan Solle mit einem Gürtel um den Bauch und fängt sofort an, Spitzen der Rotfichte zu sammeln. Und dafür braucht er nichts anderes als seine Hände. Er muss nicht auf Bäume klettern, geerntet wird nämlich in Augenhöhe, ohne Werkzeug. Denn die hellgrünen, weichen Spitzen werden schnell mit der Hand von den Zweigen abgezupft und landen im Eimer.
Wir pflücken ungefähr so 10-15% höchstens der Spitzen ab, wo wir halt rankommen. Wir arbeiten vom Waldboden aus und das interessiert einen 4 Meter hohen Baum überhaupt nicht.
Der Meinung ist auch der Förster Eckhard Kroppler von der Forstverwaltung Lübeck. Er ist total begeistert und sieht vor allem für die Bäume keine Nachteile.
Wir unterstützen das. Ich meine, viel können wir nicht tun. Wir freuen uns darüber, dass unsere Produkte auch den Weg direkt in die Ernährung finden. Und wir als Forstverwaltung leben ja davon, dass wir ansonsten Holz verkaufen. Und das ist für uns schon eine Besonderheit.
Geerntet wird im Wald von Alpsfelde an jedem Wochenende im Mai. Jeder, der Zeit hat, kann dazukommen und mithelfen, sagt Jan Solle. Manchmal sind sogar Kinder mit dabei und einige Studierende verdienen sich mit der einfachen Arbeit gerne was dazu. Jan Solle und Kumpel Andreas Kiefer haben die Fichtenspitzenernte vor 15 Jahren ins Leben gerufen. Sie haben sich während des Studiums in Flensburg kennengelernt und die Arbeit im Wald ist wie eine Auszeit für die beiden Ingenieure. Denn eigentlich kommt das Rezept des Sirups aus dem Schwarzwald und ist schon etwas älter. Stammt von der Großmutter, sagt Jan Solle.
Das können wir auch. Und dann haben wir der Großmutter zugeguckt, wie sie das macht, mit Messgeräten neben ihr gestanden, fand sie ganz gruselig. Und dann haben wir versucht, sie, was sie so aus handwerklichem Geschick kann, ein bisschen umzusetzen und mit Zeiten und Gewicht und so, weil es gar kein Rezept gibt. Das macht jede Bauersfrau ein klein bisschen wohl anders. Und so haben wir angefangen.
Roh schmecken die Spitzen etwas harzig und sauer. Sie haben sogar 7-mal mehr Vitamin C als eine Zitrone. Nach 4 Wochenenden Ernte kommen bis zu 250 Kilogramm Fichtenspitzen zusammen. Die werden dann am Ende eingekocht und zu Sirup verarbeitet. Dabei werden sie zunächst ungefähr 1:1 mit Wasser verdünnt und weichen so langsam ein, sagt Jan Solle.
Dieser Prozess ist so, dass wir das einmal kurz aufkochen, dann lässt man den Topf geschlossen stehen und am nächsten Morgen sieht man schon, dass der gesamte Harz aus den Spitzen nach oben gezogen ist. Es bleibt eine weiße, milchige Flüssigkeit über und das wird dann von uns einfach ausgequetscht und dieser Sud selber wird dann einfach nochmal aufgekocht und der hat dann schon sehr, sehr viel Zucker und auch sehr, sehr viel Harzanteil und dann kontrollieren wir quasi den Geschmack und dann plötzlich wird es süß und malzig und dann zuckern wir zu und Schluss.
Der Sirup schmeckt süßlich, etwas harzig und auch nach Zitrone. Das fertige Produkt wird am Ende vegan verpackt und in Feinkostläden in ganz Deutschland angeboten. Die Idee kommt ursprünglich aus dem Schwarzwald. Seit mehreren Jahrhunderten werden dort die Spitzen der Tanne geerntet und keine Fichten. Und die wurden schon damals als Lebensmittel in der Naturmedizin genutzt und sollen gegen Husten und Erkältung helfen, auch heute noch. Deutschlandweit ist die Fichtenspitzenernte und Herstellung zu Sirup einzigartig.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer einen neuen PC oder Laptop kaufen möchte, hat die Qual der Wahl in einem großen Angebot. Doch bei der Auswahl sollte man auch auf die Art und Zahl der Anschlüsse achten. Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann.
Immerhin, ein Anschlusstyp hat sich in der Computerwelt ganz klar zum wichtigsten Standard entwickelt, sagt Christian Hirsch vom Computermagazin CT.
Der gängigste ist natürlich der USB, Universal Serial Bus, den kennt wahrscheinlich jeder, von USB-Sticks, um irgendwelche Drucker anzuschließen und so weiter und so fort.
Inzwischen werden tatsächlich die allermeisten Zusatzgeräte mit einem USB-Anschluss ausgeliefert. Früher waren die Buchsen meist schwarz oder grau. Heute sind an vielen PCs und Laptops auch zusätzlich blaue USB-3-Buchsen zu finden. Sie unterstützen deutlich höhere Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung.
Und da gibt es halt verschiedene Geschwindigkeitsklassen, also 500 Megabyte pro Sekunde, ungefähr 1 Gigabyte pro Sekunde. Und jetzt ganz neu gibt es jetzt auch welche mit 2 Gigabyte pro Sekunde.
Das ist im besten Fall rund 40 Mal schneller als bei den älteren grauen USB-2-Anschlüssen und lohnt sich besonders beim Anschluss von externen Festplatten und schnellen USB-Sticks. Immer dann, wenn große Datenmengen übertragen werden sollen. Für die meisten Geräte wie Drucker oder externe Mäuse oder die Tastatur bringen die schnellen Anschlüsse dagegen keinen Geschwindigkeitsvorteil. Das gilt auch für ältere Geräte wie einfache USB-Sticks. Denn für den schnellen Datentransfer müssen natürlich auch die Geräte selbst den neueren Standard verstehen. Immer wichtiger wird inzwischen der kleine USB-C-Anschluss, der sich auch an vielen Smartphones findet.
Also ich habe hier auch mal ein Kabel, ne? Also der typische USB-Stecker, der ist, was ist denn der, ungefähr so Fingernagel groß, ne? Und die Typ-C-Buchse ist halt deutlich flacher und auch schmaler.
Vor allem aber lässt sich der USB-C-Stecker nicht falsch herum einstöpseln.
Man kennt das so klassisch, ne? Wenn ein USB-Stick reinstecken, passt nicht, dreht es rum, passt immer noch nicht, dreht mal wieder rum und dann passt es endlich. Während bei Typ C, der passt in beide Ausrichtungen. Das ist ein ganz großer Vorteil.
Die USB-C-Buchsen sind dabei in der Regel genauso schnell wie die blauen USB-3-Anschlüsse und noch dazu besonders vielseitig. Denn per USB-C lassen sich beispielsweise auch sogenannte Dockingstationen oder Docks an einen Laptop anschließen. Damit lässt sich der Laptop beispielsweise im Homeoffice mit nur einem Kabel gleichzeitig mit einem externen Monitor, mit Maus und Tastatur und einem Drucker verbinden. Der Laptop kann so zu Hause oder im Büro wie ein klassischer PC benutzt werden. Viele Laptops können über die USB-C-Schnittstelle sogar gleichzeitig noch aufgeladen werden. Deshalb sollten neue Laptops neben 1 bis 2 klassischen USB-Anschlüssen unbedingt mindestens eine USB-C-Buchse besitzen. Wer häufiger mit seinem Laptop Präsentationen macht, sollte außerdem auf einen HDMI-Anschluss achten, rät Digitalexpertin Katja Henschler von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Mit dem kann ich insbesondere Monitore mit meinem Laptop verbinden, also das heißt Fernsehgeräte oder eben auch Beamer.
Ältere Monitoranschlüsse wie DVI oder VGA sterben dagegen langsam aus, lassen sich aber falls nötig mit einem Adapter ersetzen. Ein Adapter hilft auch weiter, falls andere Anschlüsse am PC oder Laptop fehlen sollten. Gerade bei besonders kompakten Notebooks fehlen beispielsweise inzwischen meist die etwas klobigen Netzwerk- oder LAN-Buchsen, mit denen sich ein Computer per Kabel mit dem Internetrouter zu Hause oder dem Firmennetzwerk verbinden lässt.
Der Verbrauchertipp von Stefan Römermann und alle Beiträge gibt's auch auf deutschlandfunk.de. Unsere Informationen am Mittag befassen sich gleich mit deutschen Schlachthöfen. Tschüss, sagt Jule Reimer.